Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die Bali Roadmap steht, die Klimakonferenz endet nach einem spektakulären Schlussspurt mit einem Kompromiss. Der Ausnahmezustand ist zu Ende. Pakistans Präsident Musharraf lässt die Grundrechte wieder gelten. Und später dann: Die Fußball-EM findet ohne England statt. Das wird den Olympischen Sommerspielen 2012 mit Sicherheit nicht passieren. Besuch auf der Baustelle in East London. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fatzer und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Nach zweiwöchigen, äußerst zähen Verhandlungen auf Bali hat sich die UNO-Klimakonferenz auf ein neues Rahmenabkommen für das Kyoto-Protokoll geeinigt. Das Mandat umfasst zwar keine zwingenden Reduktionsziele für Treibhausgase, gibt aber die Marschrichtung für die nächsten 2 Jahre vor. Aus Bali, Sonderkorrespondent Massimo Agostinis.
Mit über 20-stündiger Verspätung endete die Klimakonferenz auf Bali mit einem Kompromiss. Nach dramatischem Hickhack zwischen den USA und zahlreichen Schwellenländern gab Washington schließlich grünes Licht für ein neues Abkommen. Unverbindliche Reduktionsziele, wie ursprünglich geplant, wurden allerdings nicht festgeschrieben. Das hatten fast alle Staaten gefordert. Sie konnten sich gegen die USA, Japan und Kanada nicht durchsetzen. Dafür sind wirtschaftlich stark wachsende Schwellenländer stärker in der Pflicht, ihre Emissionen künftig abzubauen. Obwohl die Roadmap von Bali ein Kompromiss ist, zeigt sich der Schweizer Umweltminister Moritz Leuenberger zufrieden mit dem Resultat.
Ich hätte nicht so viel erwartet, ich hätte sehr viel mehr lieber gehabt, aber dass dieses Gremium in der Lage ist, so viel zu erreichen, ist für mich eine Überraschung.
Internationale Umweltverbände sprechen indes von einer verpassten Chance.
SVP-Präsident Ueli Maurer hat einmal mehr den Gang seiner Partei in die Opposition bekräftigt. In der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS sagte Maurer, wer den SVP-Oppositionskurs nicht mittragen könne, wäre konsequenterweise nicht mehr in der SVP. Außerdem betonte Maurer, es sei gelogen, dass die Fraktionsmitglieder per Unterschrift zur Oppositionspolitik gezwungen worden seien. Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse hat in Bern sein 5-jähriges Bestehen gefeiert. Die Feier stand unter dem Motto «Lebensqualität zuerst». Die Delegierten sprachen sich für eine Volksinitiative aus, die 6 Wochen Ferien für alle fordert. Immer mehr Menschen fühlten sich erschöpft und brauchten einen Ausgleich, begründet Travail Suisse das Anliegen. Die Unterschriftensammlung beginnt Mitte Januar. Im bernischen Oberburg bei Burgdorf ist am Nachmittag ein Zug entgleist. Gemäss BLS ist die Strecke Oberburg-Hasle-Rüegsau unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse und es ist mit Verspätungen von 1/2 Stunde zu rechnen. Der Unterbruch dauert voraussichtlich bis 21 Uhr. Ins Ausland. In Pakistan hat Präsident Musharraf 3 Wochen vor den Wahlen den Ausnahmezustand aufgehoben. Der Präsident hatte den Ausnahmezustand Anfang November ausgerufen und mit der zunehmenden Gewalt islamistischer Gruppen im Land begründet. Er setzte die kritischen Richter am Verfassungsgericht ab und ließ Tausende seiner politischen Gegner festnehmen. In Pakistan soll am 8. Januar ein neues Parlament gewählt werden. Kritiker rechnen damit, dass auch nach der Aufhebung des Ausnahmezustands die Medien und die Justiz streng kontrolliert werden. Ein normaler Wahlkampf sei wohl kaum möglich. Die italienische Abgeordnetenkammer hat wichtige Teile des Budgets für das nächste Jahr genehmigt. Geplant sind Steuererleichterungen für kinderreiche Familien sowie ein Solidaritätsfonds für einkommensschwache Personen, die wegen der Verteuerung der Kredite Gefahr laufen, ihre Wohnung zu verlieren. Angenommen wurde auch eine Senkung des Treibstoffsteuern und der Autobahngebühren. Dafür hatten die Lastwagenfahrer diese Woche 3 Tage lang gestreikt. Die Regierung Prodi will auch einen Preisüberwacher einsetzen. Nächste Woche findet der Senat über das Budget 08. Die italienische Polizei hat in Neapel den Mafia-Boss Eduardo Contini gefasst. Der 52-Jährige gilt als einer der gefährlichsten Anführer der Camorra. Er soll in Drogenhandel und Erpressungen verwickelt sein, zudem wird er des 2-fachen Mordes verdächtigt. In den letzten Monaten konnte die italienische Polizei mehrere Bosse der sizilianischen Mafia verhaften. In Griechenland ist Arbeitsminister Vassilis Makinas zurückgetreten. Der 58-Jährige hatte in seinem Ferienhaus ein indisches Ehepaar beschäftigt, allerdings ohne Sozialabgaben zu zahlen, also schwarz. Beobachter werten den Rücktritt als Schlag für die Glaubwürdigkeit der konservativen Regierung von Kostas Karamanlis. Arbeitsminister Makinas hatte in den vergangenen 3 Monaten versucht, eine Reform bei den Pensionskassen durchzuführen. Dabei stieß er aber auf großen Widerstand, der am Mittwoch in einem Generalstreik mündete. Vor der Küste Südkoreas breitet sich der Ölteppich gut eine Woche nach dem Tankerunglück weiter aus. Ölklumpen wurden nun 120 Kilometer von der Unfallstelle an der Ostküste entfernt entdeckt. Mittlerweile sind über 40.000 Menschen damit beschäftigt, die ölverschmutzten Strände zu reinigen. Neben Soldaten und Beamten hilft auch die übrige Bevölkerung mit. Aus dem Tank sind seit dem Unfall fast 70.000 Fass Rohöl ins Meer gelaufen. Soweit die Meldungen, das Sportgeschehen des heutigen Samstags fasst Urs Widmer zusammen.
In der Weltcup-Abfahrt von Val Gardena verpasst Didier Küsch den 2. Sieg in 24 Stunden, nur ganz knapp. Der Neuenburger belegt heute hinter dem Österreicher Michael Walchhofer Platz 2. Ambrosi Hofmann wurde 5., 12. Didier Defago, 19. Benny Hofer, als 26. und 28. holten auch Konrad Harry und Tobias Grünenfelder Weltcup-Punkte. Großes Pech hatte Silvan Zurbriggen. Er stürzte schwer und riss sich die Kreuzbänder am linken Knie. Dazu verletzte er sich am Meniskus und am Schienbeinkopf. Für ihn ist damit die Saison zu Ende. Die Weltcup-Frauenabfahrt von St. Moritz gewinnt die Schwedin Anja Persson vor der Amerikanerin Lindsay Vonn. Beste Schweizerin ist Frenzi auf den Platten als 5. Im Training gestern fuhr sie noch Bestzeit. Mit Martina Schild als 7. und Nadja Stieger als 9. schafften es 2 weitere Schweizerinnen unter die ersten 10. Eiskunstlaufen Stefan Lambiel gewinnt den Weltcup-Final in Turin vor dem Japaner Daisuke Takahashi und dem Amerikaner Evan Lysacek. Und Fußball: Bayern München ist deutscher Wintermeister. Bayern kam im letzten Spiel der Vorrunde bei Hertha Berlin zwar nicht über ein 0:0 hinaus, sicherte sich aber Platz 1 dank der besseren Tordifferenz vor dem punktegleichen Werder Bremen.
So viel vom Sport.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Kompromiss, bevor der Vorhang fällt. Die USA sorgen auf Bali für Dramatik ganz zum Schluss. Doch wie viel Applaus hat das Resultat verdient? Dazu die Analyse aus Bali und die Reaktionen aus der Schweiz. Heute wieder alles normal. Der pakistanische Präsident Musharraf beendet den Ausnahmezustand. Jetzt braucht er ihn nicht mehr. Und digging in the dirt. East Londons Zukunftshoffnungen liegen auf verseuchtem Boden. Besuch der Baustelle für Olympia 2012. So gut wie gescheitert war die Riesenklimakonferenz auf Bali. Doch auf den letzten Drücker, dank einer mehrstündigen Zusatzschlaufe, gelang also doch noch ein Kompromiss. Für die nötige Dramatik sorgten die USA, die sich bis kurz vor Schluss querstellten und die anderen Länder gegen sich aufbrachten. Massimo Augustinis aus Bali.
Um die Mittagszeit, da verlangte Indien doch nochmals 2-3 kleine Änderungen. Die Leiterin der US-Delegation wollte davon gar nichts wissen. Da platzte dem südafrikanischen Vertreter der Kragen.
The reference by the representative of the United States to developing countries not accepting their full responsibilities is most unwelcome and without any basis.
Die USA, die ihre historische Verantwortung am Klimawandel auch nach noch so vielen Jahren immer noch nicht akzeptierten, hätten kein Recht, die Schwellenländer zurechtzuweisen. Der indonesische Konferenzpräsident war sichtlich irritiert, denn der nächste Redner aus Brasilien doppelte sofort nach.
Those countries that have the responsibility to lead the international community because of their historical responsibility should also do the same. Thank you.
Erneut brandete für eine UNO-Vollversammlung völlig ungewöhnlich großer Applaus durch den Saal. Als der Brasilianer den Westen und vor allem die USA aufforderte, endlich mit der Reduktion der Treibhausgase vorwärts zu machen, und darauf folgten Schlag auf Schlag die Vertreter aus Pakistan, Indien, Costa Rica, Tuvalu. Die US-Delegationsleiterin Paula Dobrianski, bisher völlig cool, musste ihre Tonalität ändern und zeigte sich plötzlich konsensbereit.
My dear friend from South Africa, let me say to you that we will go forward and join consensus in this today.
Der Widerstand Washingtons war gebrochen. Dass die USA nachgaben, überraschte viele, auch Bundesrat Moritz Leuenberger.
Ich bin auch etwas berührt, wie eine Großmacht wie die USA unter dem Druck der ganzen Welt Stück für Stück nachgeben und dann eigentlich an Bord genommen werden, sodass jetzt weitergearbeitet werden kann.
Die dramatischen Stunden auf Bali waren für viele langjährige Beobachter ein Novum. Die mächtigste Nation der Welt wurde quasi öffentlich in die Knie geklatscht und gejohlt.
Massimo Agostinis zur ereignisreichen diplomatischen Schlusskurve auf Bali. Am Ende der Klimakonferenz haben sich die etwa 190 Länder zwar nicht auf konkrete Reduktionsziele einigen können, aber immerhin auf das Mandat für ein neues Klimaabkommen, die Bali Roadmap. Markus Mucklin über die Bedeutung dieser Klimastraßenkarte.
Eine Bali Roadmap wurde beschlossen. Das tönt weder spannend noch vielversprechend. Und wer die Paragraphen des Dokuments durchgeht, ist zuerst ratlos. Von einem Aufbruch zu einer neuen Politik, die den Klimawandel stoppt, ist wenig zu spüren. Zu vage, ungelenk und diplomatisch-technokratisch sind die Paragraphen formuliert. Und doch, die Bali-Konferenz markiert eine Wende. Die Umweltdiplomaten werden ab sofort nicht mehr nur unverbindlich Dialog führen können, wie in den letzten Jahren. Subito wird verhandelt und schnell muss es gehen. In nur 2 Jahren muss die neue Klimapolitik stehen. Selbst die USA sind einverstanden, sie, die erst noch nichts wissen wollten von Klimapolitik. Mit Bali ist auch entschieden, dass die Klimapolitik umfassender wird und dies in mehrfacher Hinsicht. Es kümmerte die Klimapolitik bisher nicht, dass die Tropenwälder radikal abgeholzt und damit massenhaft Treibhausgase produziert wurden. Der Schaden ist riesig. Die Abholzung ist für ein Fünftel der Emissionen verantwortlich, doch die Länder hatten keinen Anreiz, ihre Tropenwälder zu schützen. Das soll sich ändern. In Zukunft soll belohnt werden, wer Regenwälder schont. Die Klimapolitik kümmerte es bisher auch nicht, dass wirtschaftlich aufstrebende Länder immer mehr Treibhausgase ausstoßen. Jetzt sollen auch sie Maßnahmen ergreifen und Rechenschaft ablegen müssen, was sie tun. Und mit Bali ist auch ein erster Schritt getan für die Rückkehr des größten CO2-Emittenten USA in die internationale Klimapolitik. Immerhin haben sie gut geheißen, dass alle Industrieländer, also auch sie, ihre Treibhausgase reduzieren müssen. All das heißt, die Klimapolitik könnte erstmals wirklich global werden. Doch Bali markiert nur den Start. Die Roadmap sagt nicht aus, wie weit der Weg führen wird. Sie gibt nicht vor, dass die Industrieländer ihre Emissionen in nur 15 Jahren um rund ein Drittel verringern sollten, wie es gemäß den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen nötig wäre, um die Klimaerwärmung zu stoppen. Doch die Bali-Konferenz eröffnet die Chance, dass in den nächsten 2 Jahren ernsthaft über radikale Treibhausgasreduktionen verhandelt und auch entschieden wird.
Die Einschätzung von Markus Mucklin, Sonderkorrespondent auf Bali. Und wie wird das Ergebnis der Klimakonferenz in der Schweiz aufgenommen? Inlandredaktor Elmar Plotzer hat bei Umwelt- und Wirtschaftsverbänden nachgefragt.
Innerhalb von 2 Jahren soll ein neuer Klimaschutzvertrag ausgearbeitet werden. Diese Zielsetzung, die heute verabschiedet wurde, beurteilen Umweltschutzkreise in der Schweiz sehr positiv. Enttäuscht sind sie aber, dass die Klimakonferenz von Bali überhaupt keine Vorgaben gemacht hat zur Frage, wie viel CO2 in welchem Zeitraum reduziert werden soll. Es heißt nur allgemein, man solle sich an den wissenschaftlichen Vorgaben orientieren. Patrick Hofstetter, Leiter Klimapolitik beim WWF Schweiz.
Wo wir ganz klar nicht zufrieden sind, ist, dass überhaupt nicht gesagt wird, wohin die Reise gehen soll, was für Reduktionsziele dies bedeutet für alle Länder zusammen.
Dass die Klimakonferenz auf allzu konkrete Vorschriften verzichtet hat, scheint auf der anderen Seite vielen Wirtschaftsvertretern durchaus recht zu sein. Der Klimawandel sei ein ernstes Problem, betont Urs Rellstab, Kommunikationschef beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Im Kampf gegen den CO2-Ausstoß von Industrie und Verkehr sollte man seiner Ansicht nach vor allem auf technische Innovationen und technische Verbesserungen setzen.
Was sicher wichtig ist, dass der Technologieaspekt betont wurde. Gerade im Bereich der Technologie hatte die Schweiz sehr viel zu bieten, die Schweizer Wirtschaft sehr viel zu bieten.
Naturgemäß anders sieht dies die grüne Parteipräsidentin Ruth Genner, die nicht so sehr auf den technischen Fortschritt vertrauen mag und sich von der Konferenz in Bali klarere Vorgaben gewünscht hätte. Dass dies unterblieben sei, habe auch damit zu tun, dass man in den letzten Jahren in der Praxis zu wenig für den Klimaschutz getan habe.
Das ist aber auch die Folge dessen, dass wir bei uns selber in Europa, aber auch ganz spezifisch in der Schweiz, keine Taten vorweisen können. Wir haben zwar uns auch Ziele gesetzt, ich verweise auf das CO2-Gesetz, aber wir haben es nicht umgesetzt.
Laut dem CO2-Gesetz müsste der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2010 auf 10% unter das Niveau von 1990 gesenkt werden. Vor allem im Verkehrsbereich bestehe Handlungsbedarf, sagt Cyril Studer von der Umweltorganisation Greenpeace. Die Politik müsse mit konkreten Maßnahmen dafür sorgen, dass energiesparsame Fahrzeuge gekauft würden.
Und das heißt vor allem auch beim Treibstoff, dass man da eine CO2-Abgabe verordnet. Das heißt, dass der Treibstoff teurer wird, das Geld aber dann gleichzeitig wieder gleichmäßig an die Bevölkerung zurückfließt.
Gemäß dieser Idee sollen Personen, die wenig Energie verbrauchen und sparsame Autos fahren, finanziell belohnt werden. Und auf der anderen Seite würden Besitzer von großen Autos zur Kasse gebeten. Politisch sind solche Vorschläge nicht einfach durchzusetzen, denn sie basieren auf höheren Treibstoffpreisen. Und Verteuerung von Benzin ist auch nach der Konferenz von Bali noch immer ein Reizwort.
Sechs Wochen ist es her, da hatte der pakistanische Präsident Musharraf die Grundrechte mal eben ausgesetzt. Jetzt hält er es für sinnvoll, den Ausnahmezustand wieder zu beenden. Das passt, denn am 8. Januar lässt Musharraf in Pakistan ein neues Parlament wählen. Damit und mit seinem Rücktritt als Armeechef hat Musharraf es geschafft, den Kritikern aus dem Westen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mit der Entfernung unliebsamer Richter hat er kritischen Stimmen im Inland zum Verstummen gebracht, ARD-Kollege Kai Küstner.
Es gibt eine ganze Reihe Menschen in Pakistans zweitgrößter Metropole Lahore, die haben im Grunde gar nicht gemerkt, dass sich ihr Land in den vergangenen Wochen im Ausnahmezustand befunden hat. Naja, gewusst habe er das schon, versichert dieser junge Mann, aber geändert habe sich für ihn eher wenig.
The last time when it was imposed, I was having a lunch and today when it's lifting, I'm still having a lunch outside of my house.
Als der Ausnahmezustand verhängt wurde, aß ich zu Mittag und auch jetzt, wo er aufgehoben wird, esse ich wieder zu Mittag, erklärt strahlend der Mann mit einer Schüssel Gekochtem auf den Knien. Anderen fällt es nicht so leicht, die Dinge mit einem Schulterzucken hinzunehmen, weil für sie der Ausnahmezustand im Grunde längst Normalität geworden ist.
We don't feel something.
Wir fühlen keinen Unterschied, weil der Einfluss der Armee und der Regierung in Pakistan so groß sind. Das war vor dem Notstand so, das ist nach dem Notstand so und das war während des Notstands so.
There will be no difference.
Mag sein, dass sich im Alltag jedes Einzelnen mit dem Tag der Aufhebung gar nicht so viel ändert. Die Justiz und die politischen Parteien haben aber durchaus am eigenen Leibe erfahren, dass sich die vergangenen Wochen anders anfühlten. Tausende Menschen wurden verhaftet oder unter Hausarrest gestellt. Und auch Journalisten machten eine harte Zeit durch, sagt der Redakteur der pakistanischen Daily Times, Najam Sethi.
Until now, because of the emergency powers.
Bis jetzt konnten wegen des Ausnahmezustands Medien oder andere nicht die Gerichte anrufen, um ihre Grundrechte einzuklagen. Es gab also für Journalisten und auch für politische Aktivitäten große Einschränkungen. Wenn wir also über die Pressefreiheit oder Versammlungsfreiheit für die Parteien sprechen, dann war das alles eingeschränkt. Das ist jetzt weg. Machthaber Pervez Musharraf hatte gewarnt, der islamistische Terror im Land greife um sich und seine Notverordnung auch auf dieses Argument gestützt. Wenn es danach ginge, gäbe es zumindest im Moment kaum Grund, den Notstand aufzuheben. In den vergangenen Tagen erschütterten gleich mehrere Selbstmordanschläge das Land. Es ging aber Musharraf wohl eher darum, seine eigene Position zu sichern, meint auch der politische Journalist Zeti.
Yes, of course. I mean, emergency was the only way.
Der Ausnahmezustand war der einzige Weg für ihn, an der Macht zu bleiben. Andernfalls hätte er fürchten müssen, von der Justiz ausgehebelt zu werden. Ob er weitermachen kann, hängt jetzt von den Wahlen ab.
In office will depend on the elections.
Die Wahlen werden Anfang Januar stattfinden. Die Oppositionsparteien beschweren sich schon jetzt, die würden ja wohl kaum als frei und fair zu bezeichnen sein, wo ihnen Kampagnen in den vergangenen Wochen verboten worden seien. Ein junger Mann auf der Straße formuliert es diplomatischer.
I think for the last five or six elections we had, it will be as fair as they were.
Diese Wahlen, sagt er, werden genauso frei und fair ablaufen wie die letzten fünf oder sechs, die wir hatten.
Hier ein Hinweis. Das Ende der europäischen Grenzen hat nicht nur das Reisen vereinfacht, auch Schmuggeln lässt sich leichter. An der größten Einfuhrschleuse Europas, dem Hafen in Rotterdam, versuchen die Zollbehörden alles, um die illegale Einfuhr von Zigaretten, Raubkopien oder Drogen zu verhindern. Und in Nachbarländern wie Mazedonien bemüht sich die EU, die Arbeit am Zoll zu verbessern. Doch die Schmuggler werden immer kreativer und docken an die legale Wirtschaft an. Die Sisyphusarbeit europäischer Polizisten und Zöllner ist Thema der Sendung International. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Bis zu den Olympischen Sommerspielen 2012 in London fließt noch viel Wasser die Themse hinab. Doch schon jetzt wird im Osten Londons fleißig gebaggert. Die Briten, die vor drei Jahren laut über den angeblichen Schlendrian in Griechenland spotteten, wollen rechtzeitig fertig sein, koste es, was es wolle. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot hat die Londoner Olympiabaustelle besucht.
Das Olympiagelände im Osten Londons ist eine braune Mondlandschaft. 2,5 Quadratkilometer aufgewühlte Erde, alte Betonplätze und neue Erdgebirge mit riesigen gelben Baggern drauf. Von der Terrasse eines angrenzenden Hochhauses aus beschreibt Stuart Boss, Sprecher der staatlichen Olympiabehörde, die Szenerie.
It's very much a sort of neglected piece of land. It's got a history of being used as a landfill site. There's lots of rubble being dumped here from the Second World War. Lots of contamination.
Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde hier Abfall und Bauschutt deponiert. Vieles davon war verseucht und muss jetzt als erstes gereinigt werden.
We've knocked down about 100 buildings so far. Got about another 150 to go.
100 größere Gebäude sind bereits demoliert. 150 weitere, vor allem an den Rändern des Areals, bleiben noch zu beseitigen. Das gegenwärtig wenig attraktive Gelände wird von Flüssen zerschnitten. Das Olympische Stadion mit seinen 80.000 Plätzen wird dereinst auf einer Insel liegen, zugänglich nur über neue Brücken. Wird nicht die ganze Olympiade eine Insel im heruntergekommenen Osten Londons sein?
You can see how many cranes are shooting up and how many new buildings and office blocks there are. And that's just because the games being here has attracted an awful lot of investment to the area.
Bus deutet auf neue Bürotürme und auf den Kranenwald am Horizont, der von reger Bautätigkeit außerhalb des Geländes kündet. Die Olympiade lockt Geld an. Das ist auch bitter nötig, denn die angrenzenden Londoner Gemeinden Newham, Waltham Forest, Hackney und Tower Hamlets gehören zu den ärmsten in ganz Großbritannien.
On the Jubilee line, which is the underground line which runs east here. For every stop that you leave from the centre of London, you lose a year in life expectancy.
Auf der Untergrundlinie Jubilee zum Olympiagelände verliere man mit jedem weiteren Halt in Richtung Osten ein Jahr Lebenserwartung, berichtet Boss grimmig. Hier wird also dringend Geld gebraucht. Und daran soll es bei den Spielen in knapp 5 Jahren nicht mangeln. Es wird immer mehr. Im letzten März wurde der Geldbedarf über Nacht mehr als verdoppelt. Aber diese Woche bestätigte die zuständige Ministerin Tessa Jowell, dieses Budget sei nun in Stein gemeißelt.
Following a detailed review, the baseline budget for the Olympic Delivery Authority.
21,5 Milliarden Franken soll der Spaß kosten. Der Löwenanteil kommt vom britischen Steuerzahler, der Rest von der Lotterie von den Hausbesitzern Londons und von privaten Sponsoren. Der Grund, weshalb das Budget in den letzten 9 Monaten nicht angestiegen ist, so darf man vermuten, liegt lediglich darin, dass die großzügige Reserve auf konkrete Projekte verteilt wurde. Aber es soll viel übrig bleiben von diesen teuersten Spielen. Neue Wohnhäuser, der größte neue Stadtpark Europas seit 150 Jahren und erstklassiger öffentlicher Verkehr. Der Bahnhof für den Hochgeschwindigkeitszug Javelin, der in 7 Minuten von London St. Pancras zum neuen Olympiagelände rasen wird, steht sogar schon. Nächstes Jahr beginnen hier die Bauarbeiten und Stuart Boss vermeldet stolz, man sei dem Zeitplan um 2 Monate voraus. Aber
with the games they kick off on Friday 27th of August 2012 and there's absolutely no way we can afford to miss that deadline.
Am 27. August 2012 beginnen die Spiele, sagt er. Den Termin dürfen wir nicht verpassen. Laut Broschüre allerdings findet die Eröffnungszeremonie schon am 27. Juli statt.
Das war Martin Aliot aus London und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fielinger, für die Nachrichten Barbara Neverschiel, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.